Donald Norman, The Design of Everyday Things, Psychologie und Design der alltäglichen Dinge. Hörst du diesen Text gerade auf deinem Smartphone oder Laptop? Nach der Lektüre wirst du die Gegenstände aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Wie sie sind fast alle Dinge um uns herum das Ergebnis eines komplexen Designprozesses, der die verschiedenen Ebenen Aussehen, Benutzerfreundlichkeit und emotionalen Bezug zum Produkt vereinen soll. Aber was ist eigentlich gutes Design? Donald Norman zufolge zeichnet es sich nicht primär durch tolles Aussehen und Stil, sondern vor allem durch Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität aus. Die beste Technologie und die tollsten Features sind vollkommen nutzlos, wenn der User nicht herausfindet, wie er sie verwenden kann. Daher sollte jeder Designer den Menschen in den Mittelpunkt seiner Entwürfe stellen. Jedes Produkt sollte so einfach und selbsterklärend sein, wie eine Tür, bei der leicht ersichtlich ist, wozu sie gut ist und wie sie funktioniert. Diese Blinks bieten Antworten auf viele Fragen aus dem Bereich Design und Usability. Blink Nummer 1. Ohne gutes Design ist auch die fortschrittlichste Technologie wertlos. Hast du dir schon einmal einen neuen Fernseher gekauft? Dann kannst du dich bestimmt an den Moment erinnern, an dem du alles aufgebaut hast und dich schon darauf gefreut hast, endlich den ersten Film auf dem neuen, großen Bildschirm anzuschauen. Du hast dir Popcorn bereitgestellt, es dir bequem gemacht, die Fernbedienung in die Hand genommen und warst 2 Minuten später in irgendwelchen nutzlosen Menüs zur Farbkalibrierung gefangen. Mit dieser Erfahrung bist du nicht allein. Und du bist auch nicht zu dumm, um eine Fernbedienung zu bedienen. Es sind vielmehr die Designer und Hersteller, die es oft nicht schaffen, eine gute und intuitive Fernbedienung zu entwerfen. Solche Fehler entstehen, weil Designer die Benutzer ihrer Produkte nicht verstehen. Eine Fernbedienung kann heute sehr viele Aufgaben erfüllen. Den DVD-Player und die PlayStation verbinden, Einstellungen für Satellitenfernsehen vornehmen, im Internet surfen und, ja, einschalten und umschalten. Weil die Designer denken, dass eine Fernbedienung das alles können muss, schaffen sie es nicht, die richtigen Prioritäten zu setzen und lassen den Nutzer ratlos zurück. Dabei sollte eine gute Fernbedienung eigentlich so intuitiv sein, dass du sofort weißt, welche Knöpfe du drücken musst. Einer der Gründe dafür, warum das so selten der Fall ist, ist, dass sich Technologie heute wahnsinnig schnell weiterentwickelt. Es werden immer mehr Funktionen in ein einziges Gerät integriert. Sieh dir nur an, was dein Handy heute alles kann. Es ist zwar noch ein Telefon, aber gleichzeitig auch dein Kalender, dein MP3-Player, deine Kamera und dein Computer für den mobilen Internetzugang. Natürlich ist es schwer, all diese Funktionen logisch und einfach miteinander zu verbinden. Am Ende aber ist es egal, wie gut oder fortschrittlich eine Technologie ist. Wenn sie so kompliziert designt ist, dass wir sie nicht nutzen können, ist sie vollkommen sinnlos. Die Usability, also Benutzbarkeit, macht den Wert einer jeden Technologie aus. Blink Nummer 2. Gutes Design erklärt sich von selbst. Gutes Design unterscheidet sich von schlechtem nicht nur dadurch, dass es gut aussieht, sondern vor allem dadurch, dass es selbsterklärend ist. Wenn du dir zum Beispiel ein neues Smartphone kaufst und am Anfang ständig in die Bedienungsanleitung gucken musst, dann ist es schlecht designt. Bei einem guten Smartphone hingegen findest du von selbst heraus, wie du es bedienst. Produkte sollten benutzer- und lernfreundlich sein. Sind ihre grundlegenden Funktionen nicht selbsterklärend, hast du schlechtes Design vor dir. Das gilt nicht nur für Smartphones oder Fernbedienungen, sondern für alle Dinge des Alltags. Rasenmäher, Küchenmaschinen, Autos, Fahrräder oder Türen. Nehmen wir doch mal dieses schlichte Beispiel. Eine simple Tür. Jeder benutzt sie, alle wissen, wie sie funktioniert. Aber es gibt tatsächlich Türen, die so schlecht designt sind, dass ihre Benutzung uns Probleme bereitet. Sagen wir, du bist in einem schicken Businessgebäude, in dem alle Räume durch Glastüren und Wände voneinander getrennt sind. Da es die Ästhetikvorstellung des Architekten verlangt, keine Klinke an den edlen modernen Glastüren anzubringen, sondern nur unscheinbare kleine Druckknöpfe zur Öffnung der Türen, stehst du erst einmal ganz schön verdattert vor einer riesigen Glaswand, ohne zu wissen, welcher Teil davon jetzt die Tür ist. Endlich kannst du Tür und Knopf finden und stehst direkt vor dem nächsten Problem. Wie öffne ich sie? Ziehen oder drücken? Ein klarer Design-Fail. Gutes Design heißt, dass man Dinge intuitiv benutzen kann. Wenn dies, wie bei den minimalistischen Türen, nicht der Fall ist, müssen kleine Hinweise zu ihrer Nutzung angebracht werden, zum Beispiel farbige Druckknöpfe sowie Ziehen- und Drückenschilder. Und wenn der Gegenstand tatsächlich so komplex ist, dass kein einfaches Signal zur Erkennbarkeit ausreicht, dann darf auch eine Betriebsanleitung oder Benutzerhinweise beigefügt werden. Doch soweit sollte es eigentlich bei keinem Haushaltsgegenstand, den man täglich benutzt, kommen müssen. Blink Nummer 3. Gutes Design berücksichtigt die verschiedenen Ebenen des Handelns. Um Produkte erfolgreich zu gestalten, müssen wir uns ein paar Gedanken darüber machen, wie menschliches Verhalten funktioniert, denn Menschen sollen sie ja benutzen. Menschliche Handlungen umfassen 7 Stufen, von denen die ersten 4 sich auf Plan und Ausführung beziehen. Erstens ein Ziel, zweitens die Planung einer Handlung, drittens die Spezifizierung einer konkreten Handlungssequenz, viertens die Ausführung derselben. Die letzten 3 Stufen betreffen die Auswertung der Handlung. Fünftens wahrnehmen, was passiert, sechstens interpretieren der Wahrnehmung und schließlich siebtens vergleichen mit dem gesetzten Ziel. Außerdem laufen Handlungen auf 3 verschiedenen Verarbeitungsebenen ab: reflektierend, verhaltensbezogen und intuitiv. Reflektierendes Handeln ist die höchste Stufe der Reizverarbeitung und umfasst alles, wozu wir nachdenken müssen, etwa wenn wir ein aufwendiges Essen kochen. Verhaltensbezogene Handlungen basieren auf erlernten Fähigkeiten und werden aktiv von bestimmten Situationen angestoßen, sind aber weniger komplex wie etwa das Auffangen eines Balles. Intuitives Verhalten hingegen erfordert keinerlei Denkleistung. Hierzu zählt zum Beispiel das Atmen. Jedes Design sollte die 7 Handlungsstufen sowie die 3 Verarbeitungsebenen des Handelns berücksichtigen. Und zwar mit dem Ziel, so viel wie möglich intuitiv oder verhaltensbezogen ablaufen zu lassen. Nehmen wir den Fall einer Waschmaschine. Du möchtest gerne ein Seidenkleid oder eine feine Anzughose waschen. Du wägst ab, ob das überhaupt mit der Maschine geht oder ob du das Kleidungsstück besser in die Reinigung bringen solltest. Dann überlegst du, welches Programm du benutzen sollst, und nach dem Waschgang prüfst du, ob es sauber und unbeschädigt ist. Die Entscheidung, dass die guten Stücke Maschinenwäsche sind, passiert auf dem reflektierenden Level. Die tatsächliche Bedienung der Waschmaschine sollte aber am besten auf den anderen beiden Ebenen stattfinden. Es sollte etwa extrem einfach sein, ein Programm für Seide oder Feines auszuwählen und zu erkennen, wann die Maschine fertig ist, sodass jeder, der schon einmal eine Waschmaschine benutzt hat, automatisch die richtigen Knöpfe drückt. Hinweise können etwa Piktogramme für Wolle, Kochwäsche und so weiter sein oder ein grünes Licht, das blinkt, wenn das Programm durchgelaufen ist und du die Wäsche entnehmen kannst. Auf dem intuitiven Level schließlich laufen Handlungen wie das konkrete Drücken der Knöpfe und das Öffnen der Luke ab. Daher sollten die Knöpfe ohne Kraftaufwand zu bedienen sein und die Waschmaschine sich gut öffnen lassen. Blink Nummer 4. Wenn bei der Nutzung deines Produkts Fehler auftreten, nutze Design Thinking, um die Wurzel des Problems zu finden. Wenn du als Designer siehst, dass bei dem Gebrauch eines Produkts Probleme auftreten, solltest du herausfinden, was die grundlegende Ursache dafür ist, anstatt den Benutzer dafür verantwortlich zu machen. Nur so wirst du das Problem endgültig aus der Welt schaffen können. Es kam zum Beispiel in einigen Flugzeugen häufig vor, dass die Piloten beim Start den Geschwindigkeitsregler mit dem Regler für den Neigungswinkel verwechselten. Das war natürlich menschliches Versagen, aber warum passierte es so häufig? Weil die beiden Regler fast gleich aussahen. Nachdem das Design des Cockpits so verändert wurde, dass die Regler sich optisch deutlich unterschieden, kam dieser Fehler so gut wie nicht mehr vor. Design kann also menschliches Versagen herausfordern oder verhindern. Es gibt eine Methode, die dir dabei helfen kann, solche Ursachen herauszufinden: Design Thinking. Bei Toyota etwa funktioniert das beispielsweise so. Immer wenn ein Problem bei der Benutzung eines Produkts auftritt, fragen die Entwickler wie ein kleines Kind 5-mal, warum? Es häuften sich bei einem bestimmten Modell Berichte von Testfahrern, die nicht verstanden, wie sie den hinteren Scheibenwischer wieder ausschalten konnten. Auf der Suche nach der Ursache des Problems ergab das erste Warum, dass bei dem Hebel links vom Lenkrad einfach zu viele Funktionen eingebaut waren und es keine eindeutigen Hinweise gab, wie der hintere Scheibenwischer zu bedienen sei. Als sich die Hersteller weiter fragten, warum, lautete die Antwort, weil der Schalter für den hinteren Scheibenwischer mit dem vorderen verwechselt wurde. Und das dritte Warum brachte dann ans Licht, dass die Symbole für beide Scheibenwischer gleich aussahen. Auf diese Weise konnten die Hersteller von Toyota sich immer weiter vorarbeiten, bis sie schließlich bei der Ursache des Problems angekommen waren und das Design entsprechend verbessern konnten. Blink Nummer 5. Gutes Design zeigt dem Nutzer, wofür es gemacht ist und wofür es nicht gemacht ist. Alles, was wir benutzen, hat sogenannte Constraints, also natürliche Einschränkungen. Aus Lego kannst du keine Zahnbürste bauen und aus Ton kein funktionierendes Radio. Bei Dingen, die etwas komplexer sind als Lego oder Ton, erfüllen bewusste Einschränkungen eine wichtige Aufgabe. Sie zeigen dem Benutzer, wie er ein Produkt verwenden soll. Ein Beispiel, das jeder kennt, sind die Möbel von IKEA. Du kannst sie allein zu Hause zusammenbauen, weil sie deine möglichen Handlungen einschränken. Bestimmte Schrauben passen nur in bestimmte Löcher und die meisten Teile passen nur an eine bestimmte Stelle. Deswegen passiert es nie, dass du aus den Einzelteilen für ein Bett aus Versehen einen Schrank bastelst. Dabei handelt es sich um physische Constraints. Der eckige Bolzen passt einfach nicht in das runde Loch. Daneben greifen auch kulturelle Normen, die den Prozess des Aufbaus erleichtern. Wir drehen beispielsweise Schrauben immer im Uhrzeigersinn hinein und gegen den Uhrzeigersinn heraus. Würde IKEA von seinen Kunden das Gegenteil verlangen, wäre das ein Fall von schlechtem Design. Manche Einschränkungen können den Benutzer auch an Dinge erinnern, die er sonst vielleicht vergessen hätte. Wenn du zum Beispiel am Computer ein Dokument schließt, wirst du vorher gefragt, ob du das Dokument speichern möchtest. Das ist nervig, wenn du es wirklich einfach schließen möchtest, aber falls du vorher vergessen hattest, zu speichern, ist diese kleine Einschränkung Gold wert. Constraints können also den Benutzern dabei helfen, ein Produkt richtig zu verwenden. Sie sind ihr Kompass auf dem weiten Meer der Möglichkeiten. Das solltest du bedenken, wenn du ein Produkt entwirfst oder einen häufigen Benutzungsfehler korrigieren möchtest. Blink Nummer 6. Gutes Design kommuniziert mit dem Benutzer. Du hast ein neues Smartphone erworben und das Erste, was du tun möchtest, ist den Wecker für morgen früh stellen. Du navigierst also zum Wecker und wählst eine Uhrzeit aus. Woher weißt du jetzt, dass das funktioniert hat und du nicht am nächsten Morgen verschlafen wirst? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du testest es selbst, indem du den Wecker probeweise nach einer Minute klingeln lässt, oder aber das Handy sagt dir, dass der Wecker gestellt wurde. Die zweite Lösung ist natürlich deutlich eleganter. Minimales Feedback, wie zum Beispiel ein kleines Weckersymbol in der Display-Ecke, ist entscheidend für gute Usability und ein gelungenes Design. Feedback hilft dem Benutzer also dabei, ein Produkt zu verstehen. Denken wir etwa an einen Smart Room, das heißt einen zentral gesteuerten Konferenzraum mit Lichtanlage, Beamer, Lüftung, Mikrofon, automatischen Rollos und so weiter. Es gibt ein zentrales Terminal, mit dem du den Raum steuern kannst. Wenn du jetzt das Spotlight einschalten möchtest, gibt es dafür einen Knopf. Falls du ihn drückst, das Licht aber nicht angeht, sollte dir das Terminal verraten, was schiefgegangen ist. Hast du den falschen Knopf gedrückt? Ist kein Strom auf der Leitung? Oder kann man das Spotlight nur einschalten, wenn das Rollo unten ist? Feedback ist außerdem wichtig, um den Benutzer über den Status eines Produktes zu informieren. Die Erwartungen der Benutzer sollten dabei unbedingt Beachtung finden. So sind wir es gewohnt, ein kleines rotes Standby-Licht zu sehen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und ein grünes, wenn es angeschaltet ist. Diese einfache Rückmeldung erleichtert uns die Nutzung technischer Produkte sehr. Stell dir etwa vor, deine Alarmanlage zu Hause hätte kein solches Licht. Du wüsstest nie, ob sie nun aktiv ist oder nicht und müsstest zum Test in dein eigenes Haus einbrechen. Mit solchem Feedback können Produkte also mit ihren Benutzern kommunizieren und ihnen so dabei helfen, sie korrekt und intuitiv zu verwenden. Blink Nummer 7. Der Mensch sollte im Mittelpunkt jeder Produktentwicklung stehen. Neue Technologien entwickeln sich heute mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das Design hinkt da leider meistens hinterher. Das liegt oft daran, dass die Designer so begeistert von einer neuen Technologie sind, dass sie ganz vergessen, für wen sie das Produkt eigentlich entwerfen, nämlich für Otto-Normalverbraucher und nicht für Spezialisten. Um zu verhindern, dass dir als Designer derselbe Fehler unterläuft, solltest du dem Ansatz des Human-Centered Design folgen, das schon im Entwicklungsprozess eines Produktes den Benutzer in den Mittelpunkt stellt. Dazu ist ein gutes Verständnis von Psychologie und eine gute Beobachtungsgabe erforderlich. Nutzer sind sich selten darüber bewusst, was genau sie brauchen und können daher selten beschreiben, woher Schwierigkeiten mit einem Produkt rühren. Daher besteht ein Grundprinzip des HCD darin, Probleme durch das mehrmalige Ablaufen von Testläufen und das Beobachten der Testpersonen aufzudecken. So funktioniert's. Nachdem du festgelegt hast, was das Produkt können soll und wie es aussehen könnte, erstellst du einen ersten Prototypen und beginnst mit dem folgenden Prozess. Zuerst lässt du Testpersonen den Prototypen benutzen und beobachtest genau, wo es Probleme gibt. Wo verhalten sich die Benutzer anders als erwartet? Wie zufrieden sind sie mit dem Produkt? Welche Wünsche bleiben offen? Was funktioniert nicht wie geplant? Mit diesem Feedback kannst du im zweiten Schritt herausfinden, welche Schwierigkeiten es noch gibt und wie du das Design entsprechend verbessern kannst. Daraus entwickelst du einen modifizierten Prototypen, den du erneut testen lässt. Wenn die Probleme damit behoben sind, hast du dein fertiges Design. Wenn nicht, musst du noch eine weitere Runde mit einem nächsten Prototypen durchlaufen. So lange, bis den Testpersonen das Design gefällt und alle in der Lage sind, dein Produkt intuitiv richtig zu benutzen. Blink Nummer 8. Design allein macht noch lange kein fertiges Produkt. Jeder Designer muss mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten und verschiedene Anforderungen im Business-Alltag berücksichtigen. Damit ein Produkt zum Erfolg wird, müssen alle Abteilungen an einem Strang ziehen. Sieh dir zum Beispiel die Entwicklung von Touchscreens an. Hast du gewusst, dass es sie schon seit den 1980er Jahren gibt? Warum sind sie dann erst vor ca. 10 Jahren so populär geworden? Unter anderem, weil vorher Entwicklung, Design und Marketing nicht richtig zusammengearbeitet haben. Die Designer der früheren Touchscreens hatten, ganz richtig, den User im Blickfeld. Sie wollten eine möglichst gute User Experience erreichen. Aber die Touchscreens, die ihren Ansprüchen genügten, waren zu teuer in der Herstellung, um als Massenprodukt zu funktionieren. Die Marketingleute konzentrierten sich hingegen nur auf Produkte, die von vielen Leuten gekauft werden. Also bewarben sie solche Touchscreens, die nicht so teuer, dafür aber schlecht in der Bedienung waren. Es dauerte Jahre, bis sich diese beiden Gruppen mithilfe der technischen Entwicklung in der Lage sahen, ein Produkt anzubieten, das einen vernünftigen Kompromiss zwischen Preis und Bedienung darstellte. Als Designer musst dir aber nicht nur die Wichtigkeit gelungener Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen bewusst sein. Du musst zudem damit rechnen, dass jedes Produkt, das sich in der Entwicklung befindet, im Zuge dieses Prozesses in der Regel über das Budget und hinter den Zeitplan kommen wird. Erfahrungsgemäß dauert es immer länger und ist immer teurer als gedacht. Es ist einfach unmöglich, bei so einem komplexen Projekt alle möglichen Zwischenfälle einzuplanen. Die Fabrik in Spanien macht Urlaub. Der Chefdesigner wird krank, die Zulieferer haben einen Engpass, eine E-Mail mit wichtigen Informationen landet im Spam-Ordner und wird gelöscht. Das alles ist ganz normal. Insgesamt gilt es also, bei der Planung deines Designprojektes den Benutzer in den Mittelpunkt zu rücken, sowie dafür zu sorgen, dass verschiedene Abteilungen gut zusammenarbeiten und immer genug Pufferzeit für unvorhergesehene Zwischenfälle bleibt. So steht einem grandiosen Ergebnis nichts mehr im Wege. Das waren die Blinks zu The Design of Everyday Things von Donald Norman. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass, wenn Benutzer ein Produkt falsch bedienen, Designer dazu tendieren, sie für dumm zu halten. In Wirklichkeit liegt der Fehler aber bei den Designern selbst. Ein gutes Design stellt den Benutzer in den Mittelpunkt. Gut designte Produkte lassen sich intuitiv und ohne Handbuch bedienen. Dabei ist es hilfreich, wenn das Produkt dem Benutzer Hinweise und Feedback gibt und ihn durch bewusste Einschränkungen beim Gebrauch unterstützt. Gefällt dir, was du liest? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com unter dem Betreff The Design of Everyday Things.